Herzlich willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht.
Wir sind Juli Brückmann und Kurt Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gern mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene.
Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
Ja, schön, wir sind wieder zurück zu einer neuen, frischen Ausgabe von Cordi und mir hier. Da ist der Psycho und der Coach wieder hier am Mikro und ihr seid auch wieder dabei. Und es wird heute kurz und knackig.
Wenn du nicht mal wieder lügst, du Lügenbaron.
Ja, echt.
Kleine Einleitung.
Ich kann es halt nicht lassen. Aber wir geben alles heute alles zu einem ganz tollen oder sagen wir mal spannenden Syndrom, finde ich. Ich bin sehr gespannt, Conny. Das Wort liegt heute eigentlich bei dir. Ich bin nur die dummen Fragen stellt. Stimmt. Und genau, wir reden über das Münchhausen-Syndrom.
Ja.
So, dann vielleicht starten wir direkt damit. Was ist das Münchhausen-Syndrom überhaupt?
Das ist eine gute Frage. Was ist die nächste Frage?
Okay, verstehe. Ja. Könnt ihr auch nachlesen. Genau.
Ja, Guckt da bei Wikipedia.
Ja.
Du.
Ja. Genau. Nein, erzähl doch mal so.
Also erstmal, Münchhausen-Syndrom ist was ganz, ganz Seltenes tatsächlich. Also so sagt die Statistik und so wird es vermutet, wobei das eine Vermutung ist. Warum ist das so eine Vermutung und auch so selten oder überhaupt so ein Thema? Vielleicht gucken wir uns erstmal an, was es ist. Also ein Münchhausen-Syndrom beschreibt im Grunde genommen eine psychische Störung von Personen, die bestimmte Beschwerden erfinden, quasi. Also dass sie denken oder behaupten, dass sie etwas hätten und sie haben es gar nicht. Ja, und die kriegen es sogar hin, das so so plausibel oder so dramatisch auch zu präsentieren. Also dass man tatsächlich denkt so, holla die Waldfee, also hier das scheint da wirklich was zu sein oder so. Und wir sprechen jetzt nicht von den überspitzten Übertreibungen, ne, so wie vielleicht so, ich habe Rücken oder so, ne, und im nächsten Moment können die wieder normal laufen, sondern schon so, dass es so, ja, so sich schon wirklich wie so ein roter Faden, wie so ein, fast schon so ein bisschen wie so eine Identität so schon so so anfühlt oder ist, ne, von den Personen, dass man das denen zuschreibt, dass die das machen. Ich kenne das nur aus der ambulanten Pflege, da habe ich das auch erlebt, dass bestimmte Dinge immer wieder gesagt werden, die man hat und so, dass sich alles auch erstmal für sehr plausibel anhört, aber letztendlich nicht zutraf. Ne? Und nicht zutraf heißt, dass man dann bei einer Überprüfung, jetzt müssen wir in das Phänomen rein, subjektive und objektive Symptome. Subjektiv heißt, ich sage, ich habe Schmerzen oder ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich krank und oder anders formuliert so, ich habe eine innere Unruhe oder ich habe Herz, immer noch ein besseres Beispiel, Herzrasen, ich habe Herzrasen, ne, so wie mein Herz rast, dann ist das erstmal meine subjektive Wahrnehmung, die kann ich aber auch objektiv überprüfen. Objektiv heißt, ich kann von außen, kann eine neutrale Person, die nicht in meinem Körper steckt, das überprüfen, zum Beispiel, indem man einen Puls fühlt oder einen Blutdruck. Blutdruck kann man es jetzt nicht unbedingt, obwohl kann man auch am Blutdruck sogar hören, wie der dann zu hören ist, dass er also schneller im Ohr zu hören ist, ne, beim Blutdruck messen. Wenn man es noch altmodisch macht, an einer digitalen Uhr, wenn man so ein Armding hat, ist ja egal, wir müssen jetzt sehr ins Blutdruck
gehen. Ich wollte gerade sagen, Cordi, ey, komm mal klar da.
Nein, ich wollte damit eigentlich deutlich machen, wenn ich überprüfe, Körper.
Bleib mal hier.
Genau. Und sehe, Herzpuls ist normal. Und derjenige sagt, ich habe Herzrasen, ist das nicht jetzt Münchhausen. Da ist es nur das subjektive Empfinden anders als das objektive. Und das Münchhausen wäre tatsächlich so, dass jemand Dinge extrem, fast schon so wie somatisiert, ja, also somatisiert heißt, so richtig in das körperliche Erleben reingeht und sagt so, oh, mir geht's total schlecht und ich habe dann irgendwie, ich werde schwindelig, ich fall um oder so, solche Sachen, ja, das geht schon so mehr da rein. Man muss übrigens auch bei Münchhausen nochmal unterscheiden in Münchhausen und Münchhausen bei Proxy, was quasi bedeutet, dass in dem Fall die Erwachsenen die Kinder künstlich krank machen, Ja, also eine Erkrankung indizieren, ja, zum Beispiel irgendwas verabreichen, damit dann das Herz schneller schlägt oder Rhythmusstörungen sind, egal was. Und dann, dass man dann halt dann zum Arzt geht, um zu prüfen, was ist denn da los. Und dann stellt man fest, so, ah, okay, hier ist ja wirklich irgendwie was, ne? Aber es kommt komischerweise, und das ist jetzt wichtig, woran kann man das erkennen, wenn man nämlich sieht, dass der Krankheitsverlauf nicht klassisch ist. Weil bei bestimmten Symptomen und Diagnosen gibt es einen ganz bestimmten Krankheitsverlauf vom Grundprinzip her. Und wenn der nicht eintritt, wenn der quasi immer wieder auftritt, würden die Fachleute überlegen, gibt es einen anderen Zusammenhang damit, dass der halt wieder auftritt. Und wenn dann zum Beispiel bei diesem, gehe mal kurz nochmal zu Münchhausen bei Proxy, wenn man feststellt, dass halt das Kind immer krank wird, wenn die Mutter kommt, könnte man natürlich irgendwann denken, oh, vielleicht macht die Mutter ja das Kind krank, aber wir würden ja aus gesellschaftlichen Gründen ja sowas in der Regel nicht vermuten. Wir würden das ja niemals denken, uns erlauben wahrscheinlich. Deswegen kann es auch sein, dass manchmal Münchhausen bei Proxy nicht erkannt wird oder dass er erstmal eine längere Zeit nicht erkannt wird, bis der Verdacht so naheliegend ist, dass man dann in so eine Richtung schaut. Ne? So muss man sich jetzt erstmal vorstellen. Also man hört schon raus, er ist sehr schwer zu diagnostizieren. Ja, und es braucht halt schon eine hohe Bandbreite an diagnostischen und auch aus verschiedenen Perspektiven guten Untersuchungen und Einschätzungen, bis man das dann bestätigen kann, wenn es denn überhaupt der Fall ist. Genau.
Okay.
Genau, und es wird übrigens von den Diagnosen her tatsächlich nur nicht ganz so gut erfasst. Und zwar ist der unter F68 bei dem ICD, was wir ja schon mehrmals erwähnt haben, wo die Erkrankungen, die auch die psychischen Erkrankungen festgehalten werden, wird das als eine andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörung kodiert unter F68.1. Das sind die artifizielle Störungen, die besagen, dass man halt erzeugt oder vortäuscht, körperliche oder psychische Symptome oder Behinderungen zu haben. Ja, und da könnte man jetzt überlegen, warum macht man sowas? Das kann zum Beispiel den Hintergrund haben, dass die Leute sagen, ich bin ganz alleine, ich möchte wieder ins Krankenhaus, weil da fühle ich mich irgendwie versorgt, da kümmern sich Leute um mich. Und dann ist das so wie so ein Krankheitsgewinn, den man ja auch bekommt dann, wenn man dann, man nennt das sekundärer Krankheitsgewinn. Also man hält die Erkrankung absichtlich, künstlich aufrecht, damit man halt diese Zuneigung oder was auch immer Aufmerksamkeit erhält. Ne, und das wird vom Deutschen Ärzteblatt zum Beispiel ganz gut belegt, indem die nämlich zum Beispiel mehrfach auch schon gesagt haben, ja, es gibt halt einen gewissen Prozentsatz, der, wo man von ausgeht, dass hier auch, dass Münchhausen bei Münchhausen-Syndrom vorkommt. Wie hoch das ist innerhalb der artifiziellen Störung, habe ich jetzt keine Zahlen gefunden. Ich würde aber behaupten, dass das sehr, sehr, sehr geringe Zahlen sind, die das bisher, wo es Befunde von gibt. Die artifiziellen Störungen beträgt so eine Auftretenswahrscheinlichkeit von circa 0,5% von allen Personen, die im Krankenhaus lagen, also die schon mal behandelt worden sind. So kann man es sagen. Und Männer sind, an der Stelle gibt es auch einen Geschlechtsunterschied, Männer sind es weniger, es sind eher dann häufiger Frauen und die Häufigkeit wird am so um die 35 Jahre am ehesten vermutet. Warum das so ist, ist schwierig, also im Sinne von, wie sowas entsteht, ist tatsächlich schwierig einzuschätzen. Ich würde da jeder Statistik, die es da schon so gibt, eher skeptisch beäugeln. Es wird Vermutung eventuell ausgesprochen, aber das ist es dann auch schon. Ne? Also mehr, dass es zum Beispiel irgendwas ist, was aus der durch Traumatisierung oder auch aus durch schlechten Erfahrungen aus der Kindheit, ne, dass man dann vielleicht schon immer über das Krankheitserleben, was vielleicht damals war, schon irgendwie geprägt worden ist und dann man gelernt hat, aha, ich kriege dadurch Aufmerksamkeit und entsprechend kann ich das dann verstärken. Ne? Also ich verstärke die Symptomwertigkeit, indem ich das immer wieder exemplarisch nutze, zeige und entsprechend halt werde ich dann die Aufmerksamkeit bekommen.
Nehmen die Betroffenen das denn selber an sich auch wahr oder also verstehen die das, dass sie da ganz offenkundig, dass sie dieses Syndrom haben und versuchen das zu verheimlichen? So, oder ist es für die auch überhaupt manchmal gar nicht ersichtlich, ne, dass man wie von so einem Verhaltensmuster, also dass man es für sich auch gar nicht so parat hat in dem Moment, weil man da ja auch einfach diesem Zwang vielleicht dann folgt? Wie würdest du das einordnen,
Kurt? Also ich glaube, das ist schon bewusst, also dass die das wissen, aber vielleicht, weißt du, das ist so ein bisschen das Phänomen, dass ich dann irgendwann ja, davon, daran glaube, ne? Also ich kann mir ja auch bestimmte Dinge, die ich von mir entweder mal gehört habe oder selber dann irgendwie in Richtung denke, tatsächlich irgendwann auch so davon überzeugt sein, dass ich das dann tatsächlich irgendwann noch denke, ich bin das auch.
Ja. Das heißt, denken also so, die wären krank oder wissen die selber, dass sie eigentlich nicht krank sind und wissen, sie müssen aber das und das erzählen, damit sie krank erscheinen?
Ja, ich würde behaupten, dass es da Unterschiede drin gibt, dass es die gibt, die tatsächlich vielleicht auch aus, ich würde sogar behaupten, dass es kulturelle Effekte gibt, also dass bestimmte Länder höhere Effekte erzeugen. Also ich mache mal deutlich, ohne jetzt eine bestimmte Kultur zu nennen, aber wenn es zum Beispiel es in Kulturen so ist, dass man zum Beispiel seine Gefühle oder sein Leiden nicht mitteilen darf, ja, weil man das vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, was verboten wird, sei es über Religion oder was auch immer, ne, so familiäre Settings, dann kann es dazu kommen, oder weil eine Wertigkeit innerhalb der Geschlechter vonstatten geht, und wir haben ja jetzt gehört, dass es eher bei Frauen dann auftritt, dass dann vielleicht zum Beispiel wenn Frauen vielleicht auch weniger wertig betrachtet werden in bestimmten Kulturen, dass die dann halt zum Beispiel über im Krankenhaus liegen oder so, dann eher in dieses Somatisieren reingehen. Also zum Beispiel, dass man denen, wenn man denen jetzt Blut abnimmt, ne, was jetzt, wenn die Person gut Blut abnehmen kann, dann dazu führt, dass vielleicht die Person dann denkt jetzt, oh Gott, der Arm bricht, wird abgebrochen oder so, weißt du, oder geht kaputt oder sowas. Ich überspitze das absichtlich ein bisschen. Aber dass halt die Person dann sehr stark in das Erleben reingeht. Also ich kann mich noch gut aus der Krankenpflege daran erinnern, dass das wäre jetzt übrigens nicht mal Münchhausen, das wäre jetzt eher so ein bisschen also es wäre eher das Phänomen, dass ich somatisiere oder sehr stark in das Symptom Erleben reingehe. Aber ich würde behaupten, dass das Münchhausen sich dann ähnlich verhält. Also dass ich dann versuche, durch verstärktes Darstellen bestimmter Symptome, die ich aber ja eigentlich gar nicht habe, da was geltend zu machen, ne? So zum Beispiel, Kopfschmerzen, ne, ich möchte jetzt gerne was haben oder sowas, ne? Und dass man dann halt vom Arzt dann irgendwas bekommt, ne? Und dann entsprechend dann halt einen Effekt hat, ja, zum Beispiel irgendwie, dass man dann ein bisschen betäubter ist oder was weiß ich was, ne? So, das sind jetzt einfach nur so Beispiele, ne, dafür.
Mhm. Hattest du denn so einen Fall auch schon mal bei dir in der Praxis?
Beim Münchhausen bei Proxy, ja. Also nicht in der Praxis, das hatte ich in meiner klinischen Laufbahn, habe ich das erlebt. Münchhausen-Fall würde ich jetzt sagen auch. Dann so vielleicht sogar schon ein paar Mal, sowohl im psychiatrischen Erleben als auch in der ambulanten Pflege.
Ja. Und sind die, genau, Patienten, sind die überhaupt offen für eine Therapie oder ist das eine Begleiterscheinung, die du dann wahrnimmst und die du dann spiegelst, ne? Oder wie geht man in der Therapie eigentlich dann vor? Wie sind die Patienten so drauf?
Schwer, weil man behandelt sie, ich habe noch nie einen Patienten erlebt und auch noch nie gehört, dass die wegen dieser Thematik in die Therapie kommen. Also die würden eher wollen, dass ich sie aufgrund ihrer vorgegebenen, also vorgespielten Thematik, dass ich die darauf behandle. Die würden sich auch, wenn ich dann sage, sie haben doch ein ganz anderes Problem, ne, sie täuschen ja nur was vor, würden die sich ja gar nicht ernst genommen fühlen. Würden ja wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, wie? Was soll das denn? Haben sie überhaupt Ahnung? Wissen noch gar nicht, was los ist oder so. Dann werden die wahrscheinlich auch noch sehr, spielen die sich hoch. Also ich kann mich an einen Fall erinnern, das ist ein Münchhausen bei Proxy-Fall. Da habe ich in einem Fachbuch gelesen. Und zwar der das Buch geschrieben hat, hat das selber erfahren. Da geht es um eine Mutter, die selber wohl, glaube ich, sogar im medizinischen Bereich tätig war, mit ihrem Kind in die Klinik kam, weil das einen Herzstillstand hatte. Und ist das Kind reanimiert worden, hingebracht worden. Und dann waren die alle ganz froh, dass die Mutter es gemacht hat. Super, Kind gerettet und so. Und dann hat das Kind halt immer wieder Herzstillstand, musste immer wieder reanimiert werden. Dann hat man sich gewundert, wie kann das sein? Kind ist gesund. Sonst, ne? Und dann hat man festgestellt, dass die Reanimation immer dann sind, wenn die Mutter da ist, ne? Und da hat man sich schon gewundert, da muss dann einen Zusammenhang geben. Und dann, als man den Verdacht geäußert hat, war sie sehr pikiert.
Und ich mache mal die darf ich nochmal eine Logikfrage stellen?
Ja, immer.
Warte mal, also die geht mit ihr Kind in das Krankenhaus, in dem sie gearbeitet hat, ja, oder was?
Nein, so. Nicht, wo es gearbeitet hat, nein. Nein, sie ist medizinisch, war sie, soweit ich das weiß, ausgebildet. Aber ich weiß nicht, ob sie in dem Krankenhaus gearbeitet hat, ich glaube nicht. Ich glaube, weil ich das in dem Sachverhalt noch festhalten kann, das Buch heißt Kindesmisshandlung von Jacobi. Und in dem Buch ist das sehr ausführlich geschildert, dieser Fall. Und da war das, ich glaube, die war Rettungssanitäterin, meine ich, irgendwie sowas. Also Rettungssanitäter, irgendwas war da in so eine Richtung.
Also du meinst, man hat sich gewundert, dass sie immer genau zur Stelle war, wenn das Kind einen Herzstillstand hatte. Ja. Jetzt verstehe ich.
Genau. Okay, da hat man sich gewundert, dass das Kind überhaupt einen Herzstillstand hatte, weil es war ja körperlich, also von der medizinischen Seite her gesund. Und es gab keine Erklärung dafür. Und als dann man auch festgestellt hat, dass die, auch wenn die Reanimation immer super funktioniert hat, hat man sich halt gewundert, warum denn immer, wenn die Mutter da ist, also warum kriegt das Kind immer dann einen Herzstillstand, ne, und muss reanimiert werden. Und bei dem Verdacht war das natürlich so, dass sie sehr dagegen vorgegangen ist. Wie kann man denn sowas behaupten? Und irgendwann ist sie, soweit ich das weiß, sogar bis nach Amerika gegangen, meine ich sogar, hat sich da behandeln lassen mit dem, also das Kind da behandeln lassen. So habe ich das in Erinnerung. Also war sehr dramatisch und wie ihr schon raushört, sehr auch so publistisch, also publik, nicht publistisch, wie heißt das Wort? Du weißt, was ich meine.
Geil. Ich bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, aber.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Also sie war sehr so, dass sie das ganz gerne, dass sie recht hat und es war auch Karte nicht gescheut, auch die öffentlichen Kanäle anzusteuern. Und dann war das so, dass in Amerika, aber hast ja den Vorteil, du kannst halt Aufnahmen machen, ne? Du kannst Kameraaufzeichnungen machen in den Zimmern und so. Und da ist halt gefilmt worden, was passiert ist. Und da sieht man dann, wie die Mutter das Kind mit dem Kissen erstickt. Und dann danach reanimiert. Und da ist es, ist das natürlich, hat man ihr das Video auch gezeigt. Und das hat mich sehr beeindruckt, also war ich geschockt, was sie gesagt hat.
Was hat sie denn gesagt? Gezeigt.
Sie hat da wohl zu gesagt, also habe ich das noch in Erinnerung, steht da in dem Fall beschrieben, dass sie so behauptet hat, ja, da sehen Sie doch, ich habe das Kind gerettet. Also sie hat den Teil, wo sie Täterin ist und ihr Kind tötet, hat sie gar nicht gesehen. Hat sie abgespalten und hat das gar nicht zur Sprache genannt. Das sind jetzt zum Beispiel, ist ein Fall von Münchhausen bei Proxy. Und wenn man jetzt denkt, das ist nur eine Spinnerei oder die ist doch total daneben, ne, die Mutter. Ja, es ist eine psychische, also wird so als psychische Erkrankung eingestuft. Was da alles dahinter steckt, da haben wir zu wenig Wissen. So wird es in der Literatur angegeben und das sind auch so meine Erfahrungen. Dafür haben wir einfach tatsächlich zu wenig Daten. Also da müssten wir, glaube ich, dann, wenn mal, Judith, wenn noch 1000 Nachfragen dazu kommen, vielleicht nochmal, weil es ist wirklich ein sehr, sehr Randthema, aber müssen wir vielleicht nochmal gucken, ob wir da einen Experten sonst nochmal dazu holen. Aber ich kann gleich sagen, es ist wirklich ein sehr, sehr, also es ist ein spannendes Thema, weil es bringt, vielleicht sprechen wir mal darüber, jedes System an die Grenzen. Also wenn du dir vorstellst, du bist in der Pflege oder die Ärzte kommen und die versuchen dem Kind zu helfen oder auch der betreffenden Person, ne, wenn wir jetzt wieder zu Münchhausen allgemein kommen, dem Münchhausen-Syndrom, ne, so, das ist ja von dem Lügenbaron abgeleitet, ne, so von der Geschichte des Lügenbarons. Der Baron Münchhausen sagt man ja dazu, also ist so ein Buch, so eine Geschichte, ne, von Sir Richard Escher oder so, Ascher. Genau, Anfang des 19. Jahrhunderts, ja, das da, glaube ich, soweit ich das weiß, geschrieben sogar. Und genau, und das ist so, dass das wirklich jedes System, was dann an dem Patienten ist, immer an die Grenzen bringt. Wenn man sich dann fragt, so, was machen wir denn jetzt hier? Und liegt das Ding jetzt vor? Meint er das ernst? Simuliert er das nur? Ne? Und dann ist dann immer so unsicher. Und man will dem ja trotzdem auch gerecht werden, den Leuten. Und es ist schon fast eher so ein Fall, der dann intuitiv entschieden werden muss, dann irgendwann, wenn es zu keiner Besserung kommt und alles nicht greift, dass man dann halt ja oft hilflos, verzweifelt da steht und sonst auch in Fachkliniken überweisen muss, um vielleicht auch um zu gucken, ob es da Kliniken gibt, wo man vielleicht auch mit Video oder anderen Dingen arbeiten kann, um dann auf das eigentliche Thema dahinter dann zu sprechen kommt. Also indem man dann sagt, hier, Sie haben ein ganz anderes Thema, Sie haben nicht die Problematik, Sie haben das Problem, dass Sie an der Stelle die Dinge selber erfinden oder hervorrufen. Und wenn dann die Person sagt, wie wollen Sie mir sagen, dass ich nichts habe? Das ist vielleicht auch wichtig, wenn Hörer jetzt zum Beispiel betroffen sind, ne, dann würde man an der Stelle, wenn man das korrekt formuliert, würde man sagen, doch, doch, Sie haben was. Sie haben was. Also Sie brauchen auch Hilfe. Aber Sie brauchen an einer anderen Stelle Hilfe. Also an einem anderen, an einem ganz anderen Themenschwerpunkt innerhalb des Sachverhalts, den Sie hier darstellen. Da geht es nicht um die Symptome, die Sie schildern, sondern mehr, dass Sie Dinge erfinden. Und die Frage ist ja dann, warum? Also warum muss das erfunden werden? Kann man nicht über einen anderen Weg dann die Hilfe oder Unterstützung bekommen, wo auch immer sie dann da ist, ne?
Verstehe.
Ja.
Ja. Interessant, wirklich. Also vielleicht da auch nochmal an die Hörer und Hörerinnen, wenn ihr noch irgendwas vermisst oder wenn ihr euch dazu noch mehr wünscht, schreibt es uns, sagt uns Bescheid. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, Cord, dass wir vielleicht an der einen oder anderen, also an der gegebenen Stelle mal einen Experten oder eine Expertin dazu einladen. Denn das ist durchaus ein ganz, ganz interessantes Thema.
Auf jeden Fall. Ja. Also das auf jeden Fall. Ja, es ist, ja, und es ist auch eins, was noch nicht so lange, ja, was soll man sagen, so richtig beschrieben wird. Also als ein Störungsmodell oder als etwas Krankheitswertiges, was hier so forciert wird. Also das ist der... Die Bezeichnung vom Baron Münchhausen ist zum Beispiel von 1951 und ich habe das tatsächlich auch selber erst, also wirklich nur durch Einzelfälle in meiner langen, das hört sich mal so super krass an, ne? Aber seit halt 1994 bin ich ja im Gesundheitswesen aktiv und seit dieser Zeit ist mir so ja, vielleicht eine Handvoll Fälle vorgekommen. Ja, ich habe ja relativ viel auch Klinik-Erfahrungen da. So dass das vielleicht auch damit so, ja, viel, also ich würde sagen, die meisten kommen aus der Krankenpflege, die ich begleitet habe. Und da ist die in Betreuung ja nochmal anders als jetzt als Psychotherapeut, ne?
Ja, aber man kann echt festhalten, das ist, glaube ich, wirklich eine schwere Klienten- oder Patientengruppe, weil du ja wirklich an die so gut wie nicht rankommst dann, ne? Also erstmal genau. Überhaupt das objektiv zu belegen oder zu sagen, Mensch, ne, ich glaube, sie haben hier ein ganz anderes Problem. Und die zweite Sache ist natürlich dann auch diese Offenheit für die Behandlung dann auch von denen, ich sag mal, entgegengebracht zu bekommen, weil ohne die hast du ja auch keine Chance. Ja. Ich meine, schwierig wird's ja auch vor allem, also jetzt könnte man ja sagen, bei dem Münchhausen-Syndrom, dann schädigen die sich ja in dem Moment ja nur sich selbst, also, ja?
Ja, natürlich, natürlich.
Und Münchhausen bei Proxy wäre dann aber ja natürlich übel, weil da müsste man ja sozusagen eingreifen oder Cord, wie laut habt ihr da wie so einen Kodex oder gibt es da irgendwas, wo man sagt, wenn Kinder mit irgendwie involviert sind, muss man da nochmal, hat man dann irgendwie eine bestimmte Pflicht, eine bestimmte Verantwortung, wenn man das als Psychotherapeut irgendwie vermutet?
Boah, schwer. Nee, kann man nicht so sagen. Also auf jeden Fall
ist wahrscheinlich dafür zu selten, ne? Ja,
Persönlichkeitsstörungsbereich oder so, ne? Aber ich habe nochmal vielleicht noch zwei Sachen, die kann man schon nochmal vielleicht in Worte fassen hier. Also zum Beispiel, wenn man auf Hinweise jetzt hingeht, ne, so wie kann man sowas vielleicht erkennen oder so, ne? Es ist so, dass die Betroffenen, dem wird tatsächlich nachgesagt, dass denen so ein Stück weit irgendwie so, gerade bei, wenn es um schmerzhafte oder gefährliche Eingriffe geht, ne, im medizinischen Bereich, wo jeder eher sagen würde, ey, wie krass, boah, ich weiß nicht, ob ich das will oder so, das ist ja voll das Risiko, ne, da wirken zum Beispiel Personen mit Münchhausen-Syndrom eher relaxter. Also im Sinne von eher ist so kein Thema, egal, klar, machen sie das brauche ich ja. Ne? Also nicht jetzt, dass alle, die jetzt so sich verhalten, jetzt automatisch dann Münchhausen haben müssen, aber das wäre zum Beispiel etwas, das würde ein möglicher Hinweisfaktor sein. Ne? Und halt ein weiterer ist, wenn sich trotz der Behandlung und die Behandlung für die Symptome vielleicht sogar auch die einzig richtigen sind, es sich trotzdem verschlechtert. Also wenn der Patient sich generell allgemein verschlechtert, trotz einer angemessenen Behandlung für die Symptomatik. Ne, das ist dann auch sowas, was so deutlich macht. Ne? Und im ICD habe ich noch was noch nicht genannt. Also es ist so, dass man kann es eingrenzen als, also damit man das überhaupt klassifizieren darf, dass es sich um eine Verhaltensweise handeln muss, die Symptome erzeugt oder vorgetäuscht werden, ja, um Symptome herbeizuführen. Also das heißt, ich mach eine Verhaltensweise, die was zeigt, wie zum Beispiel Schmerzen oder eine Unfähigkeit, was auch immer, um damit halt was deutlich zu machen. Und es gibt keine äußere Motivation oder erkennbares Motiv, was auf vielleicht, sag mal, sowas wie, ah, der will jetzt hier eine Leistung erschleichen oder sowas, ja. Also das wäre kein Münchhausen. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, ich gehe in die Klinik, weil ich bin eine Versicherung, ja, die eine Krankenhaustagebehandlung hat und dann kriege ich dann halt pro Tag noch 100 Euro von der Versicherung und dann bleibe ich mal 2 Wochen da, ne? Habe ich meinen Urlaub finanziert. Mhm. Also dass solche Sachen halt irgendwie finanziell entschädigt werden oder sowas, ja. Das ist also, dass solche Motivationen sind, die werden da ausgeschlossen, das wäre jetzt nicht dem zuzuordnen. Soweit ich das weiß, so ist es zumindest hier immer wieder genannt in der Literatur. Und aus Ausschluss wird auch noch genannt, ist das Fehlen einer wirklichen körperlichen oder psychischen Störung, die diese Symptome, die geäußert werden, wirklich belegen. Also wo man sagt, jetzt hat der was geäußert und da gibt es wirklich auch einen Zusammenhang. Also wenn zum Beispiel jemand jetzt, sagen wir mal, eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hat und er hat starke Schmerzen da an der Stelle, dann würde das zum Beispiel eher ein Ausschluss sein, selbst wenn er sich da sehr stark reingibt. Ne?
Ja, ja klar. Finde ich auch wichtig, ne? Finde ich wichtig, weil man ja auch andersrum die Gefahr hätte, sowas sonst vielleicht mal jemandem schneller zu unterstellen. Ne? Also ich finde da auch ganz wichtig eigentlich, dass man da noch diese Abgrenzung macht.
Ja, und es wird auch in der Literatur erwähnt, letzter Satz, nochmal erwähnt, dass die Prognose mit einer sehr, sehr, also von was zur Psychotherapie jetzt betrifft, ne, wirklich mit schlechteste Prognose hat. Also deswegen, nicht jetzt, weil die so schlimm krank ist, sondern weil, so würde ich es behaupten, weil die Personen die Einsicht nicht haben. Also weil die das, wie ich ja gerade schon ausgeführt habe, das nicht als Problem sehen, sondern ja eher das, was sie da vortäuschen, als Problem sehen. Und das ist dann natürlich sehr schwierig. Also ohne Krankheits- oder, ich sag mal, Problemeinsicht in dem Zusammenhang, die das ja erzeugt, die Symptomatik, ist es nicht möglich.
Ja. Durchaus. Macht Sinn. Also macht Sinn nochmal nach dem, was wir schon besprochen haben. Ja, klar.
Ja, klar.
Sehr gut. Nee, also finde ich bin auf jeden Fall um einiges wieder schlauer geworden. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Habt in diesem Sinne noch, eine schöne Woche und bis nächste Woche.
Auf jeden Fall.
Das war Psycho trifft Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
Solltet ihr etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und Co. oder unter psychotriffcoach.de. Dort bekommt ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
Wir danken euch von ganzem Herzen für euer Ohr und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes mit ein paar lieben Sternen bewertet, über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten darüber sprecht.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wir freuen uns drauf.
Yeah.